Willkommen zurück zu Freya Johns Buch Mit Gott unterwegs. Jetzt geht es um Verheißung und Aufbruch, die dritte Episode. Nachdem diese lange Einführung bis zu einem gewissen Grad den Hintergrund geklärt hat, sind wir in der Lage, auf die Geschichte Abrahams zu hören und zu versuchen, ihre Bedeutung zu erfassen. Dieser Bericht über eine Berufung ist eine komprimierte Fassung der ganzen biblischen Botschaft. Hier wie überall enthalten die Ursprünge der Wirklichkeit wie in einer Nussschale die Leitlinien ihrer künftigen Entwicklung. Obwohl die ersten Christen im Blick auf jüdische Institutionen und Praktiken eher zurückhaltend waren, nahmen sie bereitwillig das Vorbild Abrahams als Leitfigur für ihr eigenes Dasein auf. Nach seiner Bekehrung auf der Straße nach Damaskus verkündete ein junger Pharisäer namens Saul: Was mir damals ein Gewinn war, das habe ich um Christi willen als Verlust erkannt. So im Philipperbrief Kapitel 3, Vers 7. Derselbe Mann, den wir besser unter dem Namen Paulus kennen, zögerte nicht zu schreiben, dass alle, die aus dem Glauben leben, Kinder Abrahams sind und den Segen empfangen, der Abraham, dem Mann des Glaubens, verheißen wurde. So auch in Galater 3, die Verse 6 bis 9. Wenn Abraham das erste Vorbild für einen Mann des Glaubens ist, dann deshalb, weil sein Leben im Wesentlichen eine lange Pilgerfahrt ist, eine Reise mit Gott. Betrachten wir den Abschnitt über Abrahams Berufung etwas näher. Eines Tages erlebt ein Mensch wie du und ich eine Begegnung, die den Rest seines Lebens, ja sogar die Geschichte unseres Planeten umgestaltet. Er begegnet nicht einem Mitmenschen, sondern einem Gott. Ein Ereignis, das an sich in den Geschichten jener Zeit nicht außergewöhnlich ist. Aber ein Punkt unterscheidet diesen Gott von den Gottheiten, die man damals praktisch überall fand. All diese Götter waren mit bestimmten Orten verbunden, mit Bergen, Flüssen, Städten, Regionen, während der Gott, der zu Abraham spricht, nicht an einen Fleck gebunden ist. Dieser Gott ist ein Gott der Pilger. Und deshalb hat er für seinen Erwählten Pläne, die weit über seine gegenwärtige Lage hinausgehen. Ein Pilgergott bricht in das Leben Abrahams ein und lädt ihn ein, aufzubrechen. Und er tut das nicht in Form eines Befehls, sondern indem er ihm eine Verheißung gibt, deren Dimension so groß ist wie die Welt. Kommentatoren haben diesen Text üblicherweise als Beschreibung des Übergangs von einem sesshaften zu einem nomadisierenden Leben interpretiert, als Beschreibung der Bekehrung von den alten Göttern Mesopotamiens zu dem Gott der Bibel. Die zeitgenössische Exegese, Schriftauslegung, weist neuerdings auf die Kontinuität hin und bemerkt, dass das Buch Genesis, also 1. Mose, bereits im Zusammenhang mit Abrahams Vater von Wanderungen spricht, so in 1. Mose 11, Vers 31. Darüber hinaus macht das Studium der literarischen Formen die Hypothese wahrscheinlich, dass die ursprüngliche Fassung von 1. Mose 12, 1 bis 4 eine Weissagung war, die eine Gruppe von Nomaden von ihrem Gott erhielt und diese in einer Krisenzeit dazu brachte, neues Weideland zu suchen. In diesem Fall schiene es, als ob die Familie Abrahams bereits eine Nomadengruppe gewesen sei und die fragliche Verheißung wäre dann nicht ihre erste Begegnung mit Gott gewesen. Hier laufen wir wieder Gefahr, uns von der Brillanz kritischer Methoden blenden zu lassen. Wir haben bereits gesehen, dass die wissenschaftliche Methode und eigentlich jede Sprache, die sich auf das Objektive und Vernünftige beschränkt, im Wesentlichen nicht die Fähigkeit besitzt, uns etwas völlig Neues vorzustellen. Und in dem Maße, in dem der biblische Schreiber eine schablonenhafte Form der Weissagung, eine vorgegebene literarische Form einsetzt, können wir es nicht im wörtlichen Sinne mit einem brandneuen Anfang zu tun haben. Auf jeden Fall aber versucht der inspirierte Autor mit diesen schablonenhaften Elementen auf indirekte Weise einen Punkt zu erreichen, zu dem er keinen direkten Zugang hat. Er versucht, den Ursprung des Glaubens zu beschreiben. In einer Welt, in der Spaltung und Zerstreuung überhand nehmen, will er uns den völligen Neuanfang zeigen, den das Auftreten Gottes herbeiführt. In dieser Hinsicht waren die traditionellen Kommentatoren trotz ihrer methodischen Unzulänglichkeiten und ihres begrenzteren Wissens der Wahrheit näher. Wenn wir all die Hypothesen über die Ursprünge Abrahams außer Acht lassen, dann sehen wir den Neubeginn in der Weissagung selbst klar angezeigt durch die Einladung an Abraham, er solle seine Familie und sein Vaterhaus verlassen. 1. Mose 12,1. In der endgültigen Fassung des Buches Genesis 1. Mose folgt die Berufung Abrahams unmittelbar auf die Geschichte vom Turmbau zu Babel, die als Beispiel menschlicher Überheblichkeit und Selbstanmaßung dargestellt wird. Diese Haltung ist es, die zur Spaltung und Zerstreuung der menschlichen Rasse führt. Folglich sind die Wanderungen von Abrahams Vater ein Teil dieser Zerstreuung und des ziellosen Umherziehens, was sie wesentlich von Abrahams Berufung unterscheidet. Gott lädt den Patriarchen ein, einem neuen Land entgegenzugehen, um seinen Segen zu erhalten und verspricht, mit ihm zu ziehen. Der Neubeginn wird durch diesen Übergang vom Weggehen zum Hingehen angezeigt, den Übergang von dem Fluch, der die Ablehnung Gottes begleitet, zu einem neuen Segen. Gott findet sich niemals mit der Tatsache ab, dass seine Schöpfung sich abquält. Er betritt die Welt, um für verirrte und umhertappende Füße einen Weg zu bahnen. Der Pilgergott tritt so in das Leben eines gewöhnlichen Menschen ein, mit dem Ergebnis, dass die Horizonte dieser menschlichen Existenz bis zur Unendlichkeit erweitert werden. Der Autor drückt diese Ausweitung in Raum und Zeit durch die Begriffe Verheißung und Segen aus. Aller Wahrscheinlichkeit nach waren diese beiden Begriffe zur Zeit der Patriarchen bereits in Gebrauch und sind durch die aufeinanderfolgenden Stufen der Überlieferung hindurchgegangen, wenn ihre Bedeutung sich auch im Laufe der Jahrhunderte weiterentwickelt haben mag. Da eine Verheißung von ihrem eigenen Wesen her zur Zukunft hin offen ist, kann man sagen, dass sie bereits den Keim ihrer künftigen Entwicklung in sich trägt. In der endgültigen Textfassung wird die Verheißung in der Gabe von Land und Besitz ausgedrückt, aber gleichzeitig zielt sie über diese vorläufige Erfüllung hinaus. Der Segen, mit anderen Worten das Geschenk eines erfüllteren und tieferen Lebens, nimmt bereits deutlich unbegrenzte Ausmaße an. Durch dich sollen alle Geschlechter der Erde Segen erlangen, sagt Gott zu Abraham. Durch Abraham nimmt die wahrhaft allumfassende Quelle des Lebens und des Glücks zum ersten Mal in der Geschichte unseres Planeten Gestalt an. Auf diese Weise begegnet ein wandernder Gott einem Menschen, um ihm und anderen durch ihn eine Zukunft voller Verheißung zu eröffnen. Die Geschichte enthält jedoch noch eine andere, genauso wichtige Aussage in dem allerersten Wort, das Gott spricht: Zieh weg. Gottes Verheißung und Segen sind unauflöslich an einen Aufbruch gebunden. Der Berufene muss mit seiner vertrauten Welt brechen, um sich zu einem Abenteuer mit Gott aufzumachen. Die erste Tat des Pilgergottes in seiner Begegnung mit menschlichen Wesen besteht darin, ihnen ein Leben ähnlich dem Seinen anzubieten, ein Leben unterwegs, ein Leben auf Wanderschaft. Die Verheißung eines erfüllteren Lebens und die Einladung, seine Heimat zu verlassen, sind also die beiden untrennbaren Bestandteile der Begegnung Abrahams mit dem Herrn. Es wäre jedoch ein Fehler, das Bindeglied zwischen den beiden vorrangig im Sinne von Bedingung und Belohnung zu sehen. Wenn du dies tust, werde ich dir dafür das und das geben. Glauben wir etwa an einen Gott, der niemandem so sehr ähnelt wie einem Geschäftsmann, der seine Waren gegen menschliches Leiden eintauschen will, oder einem Geizhals, der sich nicht eher von seinem Schatz trennt, als bis er den letzten Pfennig aus dem Käufer herausgequetscht hat? Mit solch kommerziellen Bildern projizieren wir eher unseren eigenen Schatten auf Gott, als dass sie uns helfen würden, sein Wesen zu verstehen. Wenn wir noch tiefer über diese Tatbestände nachdenken, entdecken wir, dass Verheißung und Aufbruch zwei Seiten derselben Münze darstellen, zwei Haltungen, die sich auf der göttlichen und auf der menschlichen Ebene genau entsprechen. Gott teilt seinen Segen frei aus. Er lässt sich nicht durch die Annahme oder Verweigerung des Empfangenden beeinflussen. Gott gibt einfach. Er wird verletzlich, denn so kann er am besten ausdrücken, wer er ist. Aus diesem Grunde besteht die einzig angemessene Erwiderung seines Partners in einer Tat, in der er oder sie sich selbst hingibt und ebenfalls verletzlich wird. Es ist sinnlos zu versuchen, die Gabe Gottes von außen zu begreifen, sozusagen als Zuschauer, und nach Garantien zu suchen, bevor man sich selbst hingegeben hat. Der einzige Weg, um überhaupt etwas zu verstehen, besteht darin, einen Schritt zu tun, Gottes Risiko durch ein eigenes Risiko zu erwidern und ohne zu zögern aufzubrechen. Aber wenn es hier eine Entsprechung gibt, dann gibt es auch einen Unterschied. Denn das Risiko, das Gott eingeht, schließt all das mit ein, was ein Mensch in seiner Erwiderung wagen kann, und übertrifft es unendlich weit. Im Bericht von Abrahams Berufung wird der göttliche Segen weit mehr betont als die Aufforderung, die Heimat zu verlassen. Für diese beiden Haltungen gibt es keinen gemeinsamen Maßstab. Gottes Gabe ist die Grundlage und der Beweggrund der menschlichen Erwiderung. Von dir kommt ja alles, und was wir dir gegeben haben, stammt aus deiner Hand. Denn wir sind nur Gäste bei dir, Fremdlinge, wie alle unsere Väter. So heißt es in 1. Chronik 29, Vers 14. Das Ende dieses Abschnitts zeigt uns, wie Abraham in aller Einfachheit das Angebot des Herrn annimmt. Von da wagt er es, sein Dasein in dieser Verheißung zu verwurzeln und lebt in völligem Vertrauen auf den Einzigen, der sie erfüllen kann. So nimmt es auch Paulus im Römerbrief Kapitel 4, Vers 20 auf. Dieser existenzielle Akt des völligen Vertrauens auf einen anderen, eine Haltung, die nichts Theoretisches oder Verstandesmäßiges an sich hat, ist eine Art vorläufiger Definition dessen, was die Bibel mit dem Begriff Glauben meint. Glaube ist mit anderen Worten ein Wandern mit Gott. Hier sehen wir keine Spur jener sterilen Gegenüberstellung von Glauben und Werken, die die Christenheit im Westen so sehr entstellt hat. Abrahams Glaube ist eine umfassende Haltung des Vertrauens und sie wirkt sich durch einen konkreten Schritt in seinem Leben aus, ohne den man von seinem Glauben gar nicht sprechen könnte. So nachzulesen im Jakobusbrief Kapitel 2. Es ist dieses konkrete, vom Glauben erfüllte Dasein, das für die gesamte menschliche Familie zum Segen wird. Hier gibt es keinen Bruch zwischen innen und außen, dem Geistlichen und dem Sozialen oder Politischen. Abrahams Pilgerfahrt stellt die Verwirklichung seiner Beziehung zu Gott dar. Sie ist ein Gleichnis für die Gemeinschaft mit Gott. Das neue Leben Abrahams ist auf das Vertrauen zu Gott allein gegründet und gleichzeitig ist es etwas außerordentlich Sicheres und sehr Zerbrechliches. Indem er es wagt, dem Herrn zu folgen, wird ihm etwas von Gottes eigener Stärke verliehen. Er braucht sich nicht länger auf seine eigenen begrenzten Kräfte zu verlassen, auf sein nie ganz vollkommenes Wissen. Er kann sich auf den Fels der göttlichen Verheißung stützen, die sich, egal was geschieht, erfüllen wird. So ist es nachzulesen in Jesaja 55, Vers 10. Trotz seiner unvermeidlichen Wechselfälle hat sein Leben von da an eine Richtung, eine Bedeutung, die bereits vorgegeben ist. Aus diesem Grunde ist es wichtig, Abrahams Pilgerreise von anderen Formen des Wanderlebens zu unterscheiden. Sie ist das genaue Gegenteil einer Reise ohne Ziel oder Sinn. Sie besteht in einem Hingehen, Entgegengehen, was das genaue Gegenteil des Im-Kreise-Gehens ist. Im Buch Genesis werden die Reisen der Patriarchen sorgfältig von ziellosem Wandern unterschieden. Das Letztere wird als Fluch angesehen, als die unvermeidliche Folgewirkung eines Lebens, das von seiner Quelle abgeschnitten ist. Nachdem zum Beispiel Kain seinen Bruder Abel getötet hat, wird er ein rastloser und ruheloser Wanderer auf der Erde. 1. Mose 4, die Verse 9 bis 14. In gleicher Weise werden die Erbauer des Turms von Babel nach ihrer Sünde über die ganze Erde verstreut, in 1. Mose 11. Und noch etwas später wird Hagar die Magd Saras von Abraham fortgeschickt und dazu verurteilt, in der Wüste umherzuwandern. 1. Mose 21. In diesem letzten Fall steht keine Sünde zur Debatte, die die Frau begangen hätte. Und doch hat ihre Trennung von der Familie der Verheißung ein rastloses Leben zur Folge. Aber in allen drei Fällen ist der Fluch der Rastlosigkeit noch nicht das letzte Wort. Jedes Mal folgt ihm ein neues Eingreifen Gottes, der ein Zeichen seines Schutzes setzt. So sagt er zu Hagar, ich sehe dich, und sie kann sagen, du siehst mich an. Unermüdlich folgt der Pilgergott den Wanderern, um sie auf den geraden Weg der Verheißung zurückzubringen. Obwohl das Leben des Pilgers so in dem Grundstein der göttlichen Verheißung verankert ist, bleibt es doch, menschlich gesprochen, ein unsicheres und ungewisses Dasein. Abraham bricht aus dem Kreislauf der gewohnten Routine aus und steuert auf unerforschten und oft gefährlichen Wegen auf das Unbekannte zu. Schließlich bleibt der Gott, der ihn einmal in eine bestimmte Richtung gewiesen hatte, geheimnisvoll verschleiert. Er enthüllt sein Geheimnis nur in flüchtigen Augenblicken und auch dann nur andeutungsweise. Es ist unmöglich, ihn fest an die Erde zu binden, und er scheint immer gerade außer Reichweite zu sein. Kein Wunder also, dass Abrahams Vertrauen in die Verheißung zuweilen ins Wanken kommt. Sehr schnell beginnt er, auf seinen eigenen Verstand und seine Fähigkeiten zu setzen, um vorwärts zu kommen. Und so lesen wir unmittelbar nach der Berufungsgeschichte, dass Abraham in Ägypten der Sorge nachgibt und versucht, seine Frau Sarah als seine Schwester durchzuschmuggeln, Genesis 12, 10 bis 20. Gott benutzt selbst den Pharao dazu, wie ironisch für den Leser, um Abraham zu verstehen zu geben, wie töricht es ist, sich auf seine eigene Klugheit zu verlassen. Sein Versuch, die Magd Hagar auszunutzen, um Nachkommen zu zeugen, Genesis 16, ist ein weiteres Beispiel dieser Art. Soweit die dritte Episode zum Thema Verheißung und Aufbruch. In der nächsten, der vierten Episode, geht es um die verwirrende Logik des Glaubens. Bis dahin, danke fürs Zuhören und bleibe behütet.